Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Den Ablauf der Predigt, den habe ich ins Blättchen gedruckt. Auch immer die passenden Bibelstellen dazu. Aber die wichtigste steht nicht drin. Müsst ihr euch merken. Deshalb werde ich jetzt noch ein paar Mal wiederholen. Psalm 34, Vers 2, das ist sozusagen die Message für heute Abend. Ich hoffe auch die Message von Gott für euch, für mich auch natürlich. David betet und nimmt sich vor, ich will den Herrn loben alle Zeit. Sein Lob soll immer in meinem Mund sein. Das Krasse an diesem Vers sind die Worte alle Zeit und immer. Weil es gibt total viele Situationen, wo mir überhaupt nicht danach zumute ist, Gott zu loben. Dasselbe Wort, ich habe es mal sozusagen mit einer Konkordanz geguckt, wo es noch auftaucht, ist zum Beispiel in 2. Korinther 6, Vers 10, wo Paulus gerade darüber berichtet, dass er gefangen ist, dass es ihm körperlich schlecht geht und dann schreibt er, wir sind alle Zeit fröhlich. Alle Zeit. Hä? Tickt er nicht richtig? Ist doch nicht normal, oder? Und Jesus sagt mal im Johannesevangelium Kapitel 16, 22, meine Freude soll niemand und nichts von euch nehmen. Alle Zeit sollst du diese Freude im Herzen haben, dass du Gott loben kannst. Krass, oder? Vor allen Dingen, wenn du dich umguckst. Wenn ich so mich in der Gemeinde umgucke, dann begegnen mir lauter Leute, die mit harten Sachen zu kämpfen haben. Entweder sie sind völlig geplättet von der Weltsituation. Ich habe einen Facebook-Freund, der schickt mir immer irgendwelche Videos aus Syrien und im Irak und das ist so schockierend, dass der das überhaupt aushält, die alle anzugucken. Wahnsinn. Ja? Oder ich treffe Leute, die Beziehungskonflikte haben oder beschädigt sind nach einer Trennung oder Leute, die mit schweren Krankheiten zu tun haben oder Leute, die eine Prüfung vielleicht nicht bestanden haben und jetzt kommt es für sie gerade total drauf an, dass sie diese schaffen. Alle Zeit fröhlich. Sein Lob soll immer in meinem Mund sein. Das ist doch ein Kontrast, oder? Ich denke, es geht nur, wenn es eine andere Freude ist als die Karnevalsfreude, die jetzt da ist, die so mit Alkohol funktioniert oder wenn andere Leute Party machen um dich rum. Aber das ist die gute Botschaft, dass es ein Teil des Evangeliums, dass es so eine Freude gibt, die man sonst auf der Welt nicht finden kann. Und da gibt es eine ganz krasse Geschichte zu, von Paulus und Silas, von zwei Missionaren, die die ersten christlichen Gemeinden in Europa gegründet haben. Und sie werden ungerechterweise eingesperrt und kommen ins Gefängnis. Und sie haben eigentlich nichts Böses getan, aber die Volksmenge, die Stimmung hat sich gegen sie gewendet. Und sie kommen an einen finsteren Ort, ins unterste Verlies und es ist völlig hoffnungslos, dass sie da rauskommen, dass sie das Heil überstehen. Und dann wird erzählt, dass sie mitten in der Nacht anfangen zu singen und Gott zu loben. Und was als nächstes passiert, ist ganz unglaublich. Es gibt ein Erdbeben und das Gefängnis bricht auf. Der Gefängniswärter will sich schon das Leben nehmen, macht es dann doch nicht. Die Apostel bleiben da, Paulus und Silas. Aber die entscheidende Frage ist, wie kommen die dazu, in so einer Situation zu singen? Alle Zeit fröhlich. Und der Schlüssel ist, dass sie in einer Realität zu Hause sind und in einer Wirklichkeit ruhen, die unsichtbar ist und trotzdem real. Und diese Realität ist stärker als all das Schreckliche und Miese, was sie gerade umgibt. Diese andere Wirklichkeit hat mehr Macht über ihre Seele als das Sichtbare. Und am Ende folgt in diesem Fall die physische Realität dem, was Paulus und Silas geglaubt haben. Ganz selten ist das auch mal so. Das Geheimnis ihrer Freude und ihres Lobs ist, dass sie voller Vertrauen sind auf die unsichtbare Realität des auferstandenen Jesus. Und dass sie ihre Blickrichtung nicht auf das haben, was sie umgibt, sondern dass sie durch das Hindurchschauen auf die Wirklichkeit Gottes. Das ist die entscheidende Frage. Was bestimmt deine Seele? Was bestimmt mein Herz? Ist es das, was ich erlebe, dass ich wie ein Echo reagiere auf das, was von anderen herkommt, wie man in den Wald reinruft, so ruft es heraus, ich bin so ein Wald sozusagen, der immer nur das Echo gibt, ja, oder so eine Schlucht? Oder werde ich von einer anderen Wirklichkeit bestimmt, von der Wirklichkeit des auferstandenen Jesus, die dazu führt, dass ich manchmal oder am besten alle Zeit Gott loben kann und fröhlich bin, auch wenn es äußerlich ziemlich mies aussieht? Wie kann man das einüben? Das habe ich mich gefragt. Wie kann man Gott trotzdem loben? Das ist sozusagen die Fragestellung für diese Predigt. Und mir fielen 4 Punkte ein. Und die haben alle was mit der Blickrichtung zu tun, mit der Blickrichtung unseres Herzens. Das eine ist das Hinschauen, das zweite ist das Wegschauen, das dritte ist das Aufschauen und das vierte ist das Durchschauen. Das Hinschauen, da geht es darum, dass ich mich nicht fixieren lasse auf das, was gerade mein Problem ist. Also ich kenne das von mir ziemlich oft und ich falle auch immer wieder darauf hinein. Ich würde das mal so die Totalisierungsfalle nennen. Ja? Also jetzt habe ich mal ein Fremdwort geprägt. Könnt ihr mal einen Wikipedia-Eintrag machen, das wäre mal lustig. Die Totalisierungsfalle. Und zwar meine ich damit, wenn du an einem Tag ein scheiß Erlebnis hast dich über jemanden geärgert oder so, ja? Dass das dir den ganzen Tag verdirbt und dass du sagst, es war ein total mieser Tag. Und dabei übersiehst du 99%, was an dem Tag noch passiert ist, nämlich lauter gute Dinge, die Gott in dein Leben gestellt hat. Oder wir haben einen Mangel oder ein Problem, eine Krankheit oder eben einen dunklen Fleck in unserem Leben. Und wenn wir in die Totalisierungsfalle rennen, dann bedeutet das, dass wir dieses Problem, diese ungelöste Not, unser ganzes Leben, unseren ganzen Seelenzustand verderben lassen. Und das müssen wir nicht, sondern wir sollen hinschauen auf all die guten Dinge, die Gott auch noch in unser Leben getan hat. Und dann relativiert sich diese schlechte Erfahrung. Also in unserem Hauskreis letzten Mittwoch hat einer erzählt, der auch hier in der Gemeindeleitung ist, wie er im Skiurlaub war, in Winterferien mit seiner Family. Und er saß so im Sessellift und es ging aufwärts und er sah die ganzen verschneiten Bäume und plötzlich hat er so ein Aha-Erlebnis und denkt, ey Wahnsinn, ich sehe gerade Milliarden Schneekristalle und ich weiß, keins ist wie das andere. Ja? Ist das nicht Wahnsinn, was Gott für eine Fantasie hat? 6 Milliarden Menschen, Kleinigkeit, ne? Aber viele Millionen mal Milliarden Schneekristalle, denkt er sich jedes einzeln aus. Heute schon gefreut? Ich habe so ein Management-Seminar gemacht bei Michael Noss, der ist Pfarrer und Unternehmensberater, ziemlich cooler Typ, hat ein christliches Radio gegründet, Radio Paradiso, gibt es immer noch in Berlin. Und der hat uns alle begrüßt, das waren überwiegend Leute aus der Wirtschaft, das war nur noch einer vom CVJM und ein Pfarrer, der war ich. Jeden Morgen um 8 Uhr, nachdem wir durch den Stau und den Gestank von Berlin dahin gekommen waren, mit der Frage, heute schon gefreut? Und er hat jeden rangenommen und gesagt, worüber hast du dich heute schon gefreut? Das war gar nicht so einfach, vielleicht hast du dich erstmal nur geärgert, bist noch gar nicht ganz wach und du sollst sagen, worüber du dich schon gefreut hast. Aber es war eine total gute Übung. Ich habe mir den Aufkleber, den heute schon gefreut Aufkleber, den er uns mehrfach mitgegeben hat, überall ins Büro geklebt. Weil diese Übung soll dir die Augen öffnen für all das Gute, was du selbstverständlich hinnimmst. Und mir ist das mal so gegangen, als ich den Familieneinkauf gemacht habe, das ist einer meiner Jobs in unserer Familie, das ist meistens so viel zu schleppen und so, das lässt meine Frau immer mich gerne machen. Und ich hatte so den Wagen schon halb voll im Kaufland und okay, guckte immer auf meine Liste, okay, jetzt noch die Nudeln. Und plötzlich nehme ich die Nudeln aus dem Regal. Und da fällt es mir wie Schuppen von den Augen. Ich denke, ey, was mache ich hier eigentlich? Moment mal. Ich tue das alles hier rein. Ich kann mir aussuchen, was ich hier kaufe. Noch eine schöne Flasche Wein. Dann gehe ich zur Kasse und bezahle das alles. Und meine Familie wird satt und ich jeden Tag. Ist doch nicht normal. Ist nicht normal in dieser Welt. Ja? Ich habe gesagt, Gott, danke für diese Nudeln. Danke für die Milch. Danke für die Butter. Und ich habe erst mal gecheckt, was hier eigentlich passiert. Ich denke, wir müssen immer wieder lernen, dahin zurückzukehren, wirklich hinzuschauen. Hinschauen, was Gott dir Gutes tut. Es gibt ein altes Gebet, da heißt es, gib uns die Augen der Kinder zurück. Kinder entdecken so viele Sachen am Straßenrand, wenn du mal mit so einem Kleinen rumläufst und gehst irgendeinen Weg lang, den du, Falk muss lächeln, der hat selber zwei, ne, genau, und Rahel bockt sich wahrscheinlich manchmal welche aus, deshalb lacht die auch so, die kennt es auch, die entdecken so irre viel, das ist Wahnsinn, ja, du wärst da völlig vorbeigelaufen, irgend so ein alter Kronkorken, nein, ist was ganz Tolles, ja, und die haben wirklich diese Offenheit, gib uns die Augen der Kinder zurück. Und Jesus lehrt uns das Hinschauen. Er sagt, seht euch die Vögel unter dem Himmel an und seht, lernt daran, wie Gott für jedes Lebewesen sorgt, auch für dich. Seht die Lilien auf dem Felde an und schaut, wie schön Gott diese Welt gemacht hat. Mir fiel auch ein Lied von Gerhard Schöne ein, leider weiß ich nicht, welcher Song das genau ist. Vielleicht kennt es ja jemand, kann es mir hinterher verraten. Ganz tolles Lied, es erzählt von einem Mann, der ins Krankenhaus kommt. Sein Leben ist auf Messerscheide, es ist nicht klar, ob er lebendig wieder rauskommt. Und nach einigen Wochen kommt er wieder raus, der hört die Vögel singen und fängt an zu weinen. Und er sieht einen Baum, der gerade blüht und umarmt den Baum und denkt, ey, was ist mit mir los? So war ich doch früher nie. Ne? Also er lernt die ganze Welt neu entdecken als ein neues Geschenk von Gott. Und ist total dankbar und trinkt die erste Tasse Kaffee wieder und denkt, oh, schmeckt das super. Und diese Dankbarkeit des Herzens, das Hinschauen, ist vielleicht die erste Therapie dagegen, gegen die Totalisierungsfalle, dass wir uns von dem dunklen Fleck unser Leben verderben lassen. Hinschauen, sein Lob soll immer in meinem Mund sein. Das zweite ist das Wegschauen. Wegschauen. Jetzt weiß ich, es ist gefährlich, es kann so aussehen, als würde ich jetzt irgendwas schön reden. Die Christen, die können immer alles schön fromm verpacken, ja, und stellen sich dann den Problemen nicht, ne? Opium fürs Volk. Alles schön interpretieren, ja. Aber wegschauen ist total wichtig, wenn man sich dieses Bild von dem Kaninchen und der Schlange ansieht. Manche sind vielleicht gerade total im Prüfungsdruck und da ist es auch eine Übung des Wegschauens, dass ihr jetzt hier im Aufwendgottesdienst seid und mal gleich beim Lobpreis hoffentlich gar nicht an eure Prüfung denkt. Denn wenn das Kaninchen nur auf die Schlange starrt, dann ist es total paralysiert durch Angst, gelähmt durch Angst. Und Gott will uns aber zu freien Menschen machen. Er will, dass wir uns von nichts lähmen und gefangen nehmen lassen. Und deshalb muss man manchmal wegschauen. Ich hatte das jetzt gerade letztes Wochenende, vor einer Woche. Ich hatte einen richtig ernsten Konflikt in der Gemeinde. Das hat mich sehr belastet. Das hat auch Silvi im Büro mitgekriegt. Und dann kam Montag mein freier Tag und der Konflikt war noch nicht gelöst. Und ich stand vor der Entscheidung, lasse ich mir jetzt diesen Tag verderben und denke ständig über diesen Konflikt nach? Und dann habe ich gesagt, nee, du musst jetzt wegschauen. Der geht dir nicht verloren, der Konflikt. Der ist am Dienstag auch noch da. Ne? Also, da kannst du dich immer noch fertig machen damit. Ja? Musst du jetzt nicht. Ja? Und wenn du gerade an deine Prüfung denkst, brauchst du jetzt nicht. Kannst du jetzt wirklich weglegen. Ja? Leg es weg. Das ist eine große, große, wichtige Übung. Martin Luther hatte wirklich Probleme, ja, und deshalb habe ich euch einen Vers, weil er da ein gutes Vorbild ist, wir sind ja im Lutherhaus, wegschauen, einen Vers reingedruckt ins Blättchen aus Psalm 46, den er dann zu der Reformationshymne umgedichtet hat, eine feste Burg ist unser Gott, da heißt es, wenn gleich die Welt unterginge und die Berge mitten ins Meer senken, ja, manche haben ja jetzt echt Angst, dass das noch ein ganz großes Ding wird, dieser Krieg in der Ukraine. Das ist auch nicht sicher. Ne? Wenn gleich die Welt unterginge, soll doch die Stadt Gottes fein lustig bleiben. Es geht um eine andere Freude von fröhlich sein. Eben gerade nicht die Faschingsfreude. Und bei Martin Luther war das extrem. Der Kaiser hatte versprochen, die Protestanten auszurotten. Und da war er der Chef von, ja? Und die Türken standen vor Wien 1529. Die hatten den ganzen Balkan erobert, all diese Länder. Die waren schon bis Österreich gekommen. Und was Zwangsislamisierung bedeutet, das könnt ihr euch gerade angucken in Syrien. Und in dieser Situation, ja, da betet er diesen Psalm, wenn gleich die Welt unterginge, soll trotzdem das Volk Gottes, die Stadt Gottes fein lustig bleiben, in der die heiligen Brunnen des Höchsten sind. Und das hat ihn sehr getröstet. Diese Freude, dass Gott da ist. Gott ist bei dir. Und das soll meine Seele bestimmen und beherrschen und nicht die Bedrohungen, die um mich rum sind. Ich lasse mich nicht paralysieren durch den Blick auf die Schlange. Ich muss wegschauen. Ich habe was Gutes gelesen bei Bill Hybels. Das ist sicher einer der, von denen ich in den letzten Jahren am meisten gelernt habe. Ganz toller Typ, den Gott auch sehr gebraucht und trotzdem sehr demütig ist. Der hat eine Gemeinde in Chicago gegründet, die heißt Willow Creek. Und er hat beschrieben, er hat das auch von sich gesagt, dass das, was Paulus im 2. Korintherbrief beschreibt, viele Menschen haben. Paulus beschreibt, dass er einen Stachel im Fleisch hat. Man weiß nicht so genau, was das ist. Er hat ein richtig ernstes Problem, muss richtig wehtun. So ein Stachel, den du nicht entfernen kannst. Etwas, was ihm sehr wehtut, vielleicht körperlich, eine Krankheit, vielleicht auch ein seelisches Leiden. Und er hat zu Gott gebetet und Gott hat ihn nicht weggenommen. Und er hat erzählt, wie er damit umgeht. Und er hat gesagt, wenn ich mir das vorstelle, dass ich das bis ans Ende meines Lebens ertragen muss, dann macht es mich fertig, dann kann ich es nicht aushalten. Aber wenn ich es in kleine Häppchen aufteile, dann werde ich es schaffen. Jeder Tag hat seine eigene Plage, sagt Jesus. Und wenn du es aufteilst, dann kannst du es Tag für Tag ertragen. Dann gibt dir Gott die Kraft für diesen Tag. Es gibt die berühmten 10 Gebote der Gelassenheit von Papst Johannes dem 23. Das lohnt sich mal zu googeln. Und die fangen alle 10 an mit dem Spruch, nur heute. Das erste ist, nur heute will ich diesen Tag leben, ohne alle Probleme meines Lebens auf einmal lösen zu wollen. Nur heute will ich diesen Tag leben. Wegschauen ist auch das, was wir gleich im Lobpreis machen. Die Protestanten, die evangelische Kirche hat das ja erst so gerade, würde ich mal sagen, vor 15 Jahren. Wann ist das Liederbuch bei uns erschienen? Das Gute Land war, glaube ich, das erste charismatische Liederbuch von Jugend mit einer Mission. Okay, 25, aber kirchengeschichtlich gesehen ist es gerade vor einer Sekunde passiert. Die Orthodoxen machen das seit 2000 Jahren. Die westlichen Kirchen haben das so 1975 Jahre mal eben vergessen, ne? Und haben es dann wiederentdeckt vor 25 Jahren, also gerade eben, dass Gottesdienst in der Orthodoxie nicht bedeutet, dass man jetzt hier über unseren Alltag nachdenkt und irgendwelche vulgärpsychologischen oder politischen Ratschläge gibt oder so, sondern Gottesdienst hat mit unserer Alltagswirklichkeit komplett null zu tun für die Orthodoxie. Gottesdienst bedeutet extremes Wegschauen. Es gibt zurzeit einen Gottesdienst, der jetzt und der immer stattfindet vor dem Thron Gottes, vor dem Lamm, das für uns geschlachtet ist, vor Christus, der sein Leben für uns gegeben hat und auferstanden ist. Und da beten ihn alle an, in weißen Kleidern, die vollendeten Christen, die Heiligen, die Engel, beten Christus an. Und orthodoxer Gottesdienst bedeutet, ich steige aus dieser Welt aus und mache mal den Himmel auf und nehme an diesem Gottesdienst teil. So sind auch ihre Kirchen ausgemalt. Es ist sozusagen exterritorial. Ich trete aus dieser Welt raus, in ein anderes Territorium und gönne mir, Gott gönnt dir, eine Verschnaufpause im Himmel. Das ist Lobpreis, das ist Gottesdienst. Ja? Es geht einfach darum, dass du in diese andere Wirklichkeit eintauchst und heilsam wegschaust aus dem, was dir sonst zu schaffen macht. Tolle Idee. Und genau so eine Situation ist das gewesen, als Petrus und Johannes mit Jesus auf dem Berg der Verklärung waren. Da heißt es, dass ihnen Mose und Elia erschienen ist und dass Jesus mit ihnen geredet hat und dass alles im Nebel unter ihnen verschwunden ist und sie sahen nur Jesus allein. Sie sahen Jesus allein. Und das hat ihnen solche Freude und Kraft gegeben, dass sie sich gewünscht haben, das möge immer so bleiben. Ja? Aber sie mussten nochmal runter in die Ebenen des Alltags, aber eigentlich wollten sie am liebsten da bleiben. Ja? In dieser Situation, wo sie nur Jesus allein sehen. Das bedeutet wegschauen. Wegschauen sorgt dafür, wenn du das in diesem Sinn gelernt hast, dass die Freude Gottes in deinem Herzen regiert und dass sie dir nicht kaputt gemacht werden kann durch äußere schlechte Einflüsse. So, und jetzt kommt ganz dialektisch die Selbstrelativierung. Das muss sein hier so im akademischen Kontext. Es gibt ein Buch, Glaubenshelden, Seelenzwerge, das hat hier viele in der Gemeinde beschäftigt, von Peter Scacero, und der schreibt darüber, dass das mit dem Wegschauen auch ganz gefährlich ist, weil es auch ein frommer Selbstbetrug werden kann. Ich gebe zu, das stimmt. Ja? Das kann dazu führen, dass du dir in die Tasche lügst, dass du deinen Problemen aus dem Weg gehst, dass du notwendige Veränderungen fromm überkleisterst, dass du sie verdrängst, dass du sagst, ah ja, da will Gott immer noch was Gutes draus machen. Besonders nett ist das, wenn einer echt ein Problem hat, dem geht's dreckig und du jemand umarmt ihn und sagt, ja, Gott hat schon was Gutes damit vor, das kann der vielleicht gerade gar nicht hören, ja, gar nicht gebrauchen. Und von Leuten, die Dekonversion erlebt haben, die sich entkehrt haben, also ihr Christsein aufgegeben haben, hört man dann oft, dass das schief gelaufen ist, dass sie gesagt haben, ich hatte das Gefühl völlig dafür verloren, wer ich eigentlich bin, was meine wahren Gefühle und Bedürfnisse sind, weil ich sie immer irgendwie fromm verdrängt habe. Also das ist nicht gemeint. Es muss dann auch Zeiten geben, wo du dich deinen Problemen stellst, wo du in Seelsorge gehst, wo du sie mit einem Freund bearbeitest, vielleicht auch mal eine Therapie, wenn das nötig ist. Aber manchmal ist es auch eine nötige Übung, sich nicht paralysieren zu lassen durch die Schlange, sondern wegzuschauen und sich in Gottes Wirklichkeit einzutauchen. Das nächste ist das Aufschauen. Aufschauen, dazu ermutigt uns der Hebräerbrief. Es heißt, lasst uns aufschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Das bedeutet, dass ich ihn wirklich Herrn über mein Leben sein lasse. Dass ich ihm die aktuelle Situation, in der ich bin, anvertraue. Und die Zusage meiner Taufe ernst nehme, es ist im Zusammenhang mit dem Taufauftrag, sagt das Jesus. Und wir wiederholen es bei jeder Taufe, dass Jesus sagt, ich bin bei dir jeden Tag bis ans Ende der Welt. Nimm das ernst. Schau auf Jesus, der bei dir ist, der wirklich da ist in dieser Situation. Also seine Gegenwart glauben, das bedeutet aufschauen auf Jesus. Er ist wirklich da und ihm kannst du das abgeben und loslassen, was dich bedrängt. Jesus, geh voran auf meiner Lebensbahn. Du kannst ihn fragen, Herr, was sagst du dazu? Was ist dein Angebot für mich in dieser Situation? Wir üben das immer wieder, wenn wir das Vaterunser beten. Wir machen das auch hier im Aufwind, obwohl das vielleicht manchmal erstmal ein bisschen exklusiv ist für Leute, die noch nicht wissen, ob sie beten wollen. Da kommt drin vor, dass wir sagen, dein Wille geschehe. Also wir legen es in seine Hand, was mit uns passiert. Es ist dein Leben, das ich führe. Es ist deine Gemeinde. Es ist dein Beruf. Es ist deine Familie. Gelassenheit bedeutet, etwas loszulassen, etwas zu lassen. Die letzte Verantwortung für das Gelingen nicht auf das eigene Herz zu nehmen, sondern bei Christus zu lassen. Ihm zu überlassen. Und das vierte ist das Durchschauen. Durchschauen meint, dass ich mich nicht vom Gegenwärtigen bestimmen und gefangen nehmen lasse, sondern auf das, was Gott noch tun wird. Die neue Welt, die sich nach diesem Tunnel öffnet. Ihr kennt das vielleicht, du fährst durch einen langen Tunnel, 8 Kilometer Rennsteigtunnel. Es ist dunkel oder dämmerig, ja, verglichen auch vielleicht auf deine Lebenssituation. Eine Tunnelzeit, ja, wo es auch dunkel ist. Und dann kommst du raus und wow, eine neue Welt öffnet sich dir. Und die Sonne scheint und so eine Welt wartet auf die, die Christus vertrauen. So eine Welt hat Gott denen bereitet, die ihn lieben, heißt es. Wo kein Schmerz, kein Geschrei und kein Leid mehr ist. Wo Gott selber die Tränen abwischen wird. Wo keine Feindschaft mehr in der Natur ist, keine Angst, kein Sterben. Schaut nicht auf das Sichtbare, das zeitlich ist, sondern schaut auf das Unsichtbare, das ewig ist, heißt es in diesem Aufruf, den ich euch da aus dem 2. Korintherbrief hineingedruckt habe. Oder im Römerbrief Kapitel 8. Die Leiden dieser Zeit bedeuten nichts gegenüber der Herrlichkeit, die uns erwartet. Das ist die Fahrt aus dem Tunnel raus. Durchschauen in das Licht, das kommt. Und das kann dir eine große Kraft, eine große Hoffnung geben. Ich habe da auch bei Bill Hybels, als ich jetzt sein Buch nochmal gelesen habe, einen tollen Vergleich von ihm gelesen. Er hat erzählt, er musste mal ein Boot über den Michigansee segeln, ein 15 Meter langes Boot, und er hat es alleine rüber gesegelt. Und der Michigansee ist was anderes als alles, was wir so aus Europa von Seen her kennen. Der ist 500 Kilometer lang, ja, keine Ahnung, wie unser größter See ist, ich bin mal um den Bodensee geradelt, also wenn der 100 Kilometer lang ist, das ist aber auch schon viel, ganz sicher ist der kürzer, ja, und der ist über diesen See gesegelt und Es kamen wahnsinnige Wellen auf und er hatte wirklich Panikattacken, ob er hier wieder rauskommt, lebendig. Ne? Und dann hat ihm ein Gedanke geholfen, dass er sich nämlich erinnert hat, dass sie untereinander manchmal sagen, wir gehen rüber, also auf die andere Seite vom See, und damit meinen sie, sie fliegen rüber. Also scheint da so üblich zu sein. Und er hat sich erinnert, wie er schon oft über den See geflogen ist und wie winzig die Wellen aussahen und dass man immer das andere Ufer gesehen hat. Und diese Vogelperspektive, die hat ihn total getröstet und hat gesagt, so groß ist er ja nun auch wieder nicht. Und das andere Ufer ist auch nicht erreichbar, ist auch nicht unerreichbar. Ne? Und ich denke, das ist das, was mit Durchschauen gemeint ist, dass du diese Perspektive einnimmst, die Perspektive Gottes. Was sind schon diese 50 Jahre oder 80 Jahre oder 60 Jahre oder 20 Jahre, die noch vor dir liegen? Ja? Ich war jetzt bei einer Frau am Sterbebett, passiert leider ziemlich selten, dass die Leute den Pfarrer rufen. Und ich kannte sie aber, weil sie oft in unsere Gottesdienste kam und ich habe mit ihr die alten Lieder gesungen, die sehr stark sind, sehr trostreich, Befiehl du deine Wege zum Beispiel von Paul Gerhardt. Und die habe ich ihr vorgelesen. Und sie konnte schon nicht mehr sprechen, aber ich habe in ihren Augen gemerkt, dass sie das geglaubt hat, dass sie das getröstet hat. Und dass sie wusste, Jesus steht am anderen Ufer und wartet auf mich. Ich habe sie gesalbt und gesegnet und für sie gebetet. Und ich habe den Eindruck, sie konnte diese Perspektive einnehmen. Und das hat ihr geholfen und hilft ihr jetzt gerade diese härteste und größte Prüfung ihres Lebens durchzustehen, die uns allen auch mal bevorsteht. Trotzdem loben. Alle Zeit fröhlich. Wir sind alle Zeit fröhlich. Ich will Gott loben alle Zeit. Sein Lob soll immer in meinem Mund sein. Psalm 34. Wir können in der Nähe Gottes bleiben. Und deshalb das Lob Gottes im Herzen tragen, im Hinschauen, im Wegschauen und im Durchschauen. Gott hat manchmal eine Lösung da, die wir noch gar nicht erkennen, so wie es Paulus und Silas erlebt haben, als sie im Gefängnis gebetet haben. Die Herausforderung ist, den kommenden Tag zu besingen, wenn es noch stockfinster ist. Und wenn es so aussieht, als würde es nie wieder hell werden, trotzdem schon, das kommende Licht zu besingen. Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Und seine Realität wird siegen über die, die uns jetzt vielleicht runterzieht und Angst macht. Ich will den Herrn loben, alle Zeit. Sein Lob soll immer in meinem Mund sein. Amen.